SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmann.
Um die Lage mal ganz kurz zusammenzufassen, wir können das stemmen, aber es kann in einigen Regionen holprig werden. So natürlich ein bisschen ausführlicher hat sich Bundeswirtschaftsminister Habeck am Mittag zum wohl bevorstehenden Ölembargo geäußert. Die Europäische Union plant, nach einer Übergangsfrist kein Rohöl mehr von Russland zu kaufen. Und das wird vor allem dort, wo zu 100% russisches Öl ankommt, in der Raffinerie in Schwedt in Brandenburg, für größere Probleme sorgen. Es gibt allerdings auch Stimmen, die sagen, am Krieg in der Ukraine wird so ein Ölembargo gar nichts ändern. Es übt kurzfristig keinen Druck auf Russland aus. So hat sich zum Beispiel das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, IFW, immer wieder positioniert. Dort ist Alexander Sandkamp, Professor für Außenhandelsforschung. Einen schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, zählen Sie uns doch erstmal stichpunktartig auf, welche Gründe es denn gibt dafür, dass Russland für seine Kriegsführung gar nicht mehr auf die Öleinnahmen angewiesen ist.
Kurzfristig ist hier die Frage, also inwiefern Russland jetzt kurzfristig auf die Öleinnahmen angewiesen ist. Und hier kann man tatsächlich sagen, dass die Abhängigkeit nicht so hoch ist, wie man sich jetzt erhoffen würde im Westen. Das liegt einmal an der verhältnismäßig geringen Staatsverschuldung Russlands. Die liegt nämlich nur bei 20% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, hier ist also sehr viel Spielraum für die russische Regierung, sich höher zu verschulden. Dann ist es natürlich so, dass zwar Europa und die USA sehr, sehr wichtige Abnehmer für russisches Öl sind, aber eben nicht die einzigen, sodass es auch weiterhin Öleinnahmen fließen werden nach Russland, aufgrund der Tatsache, dass sich eben nicht alle Länder den Sanktionen anschließen. Und dann vielleicht noch ein dritter Punkt, was für die Bevölkerung sehr wichtig ist, dass wir einen hohen Beschäftigungsanteil im öffentlichen Sektor haben in Russland, also Menschen, die beim Staat angestellt sind, wo dann natürlich immer eine gewisse Jobsicherheit trotz ökonomischer Schieflage in der Wirtschaft besteht.
Sie haben eingangs das Wörtchen kurzfristig sehr betont. Jetzt ist Europa immerhin der größte Abnehmer für russisches Erdöl und auch die USA verzichten, wenn es da auch nur um eine relativ geringe Menge geht. Könnte das also dann mittelfristig tatsächlich Folgen für Russland haben?
Durchaus, weil es geht ja schon um hohe Summen. Das Problem, das sich stellt, ist, dass eben diese Einnahmen nicht zu 100% wegbrechen werden, sondern dass Russland eben einen Teil seiner fehlenden Exporte in die Europäische Union, in die USA kompensieren kann, indem es eben mehr in andere Länder exportiert. Und deswegen wird das dann wiederum natürlich den Erfolg eines solchen Embargos reduzieren.
Haben Sie da vielleicht eine Größenordnung? Also es gibt ganz unterschiedliche Berichte. Einige sagen, Russland muss sein Öl an andere Abnehmer verschleudern. Es gibt andere Berichte, die sagen, Russland bekommt sein Öl auch ohne Europa ganz gut los. Von wie viel Kompensation reden wir denn da?
Auch hier muss man wieder sehr unterscheiden, welchen Zeitraum man sich anschaut. Wir haben jetzt also gesehen, dass Russland zwar zum Teil in der Lage ist, in andere Länder zu exportieren. Hier wird insbesondere Indien genannt, aber eben auch nur mit relativ hohen Preisabschlägen. Das heißt also, russisches Öl ist jetzt im Durchschnitt günstiger als anderes Öl, weil eben die Nachfrage speziell nach russischem Öl niedriger ist. Aber selbst mit diesem Abschlag ist der Preis immer noch hoch genug, dass eben Russland ordentlich an dem Öl verdient.
Wenn wir jetzt mal zusammenfassen, dass Russland zumindest kurzfristig ein Ölembargo sehr gut wegstecken kann, was seine Kriegsführung angeht, macht es dann überhaupt Sinn, so ein Embargo, wenn es auf der anderen Seite natürlich den westlichen Wirtschaften sehr, sehr stark schaden kann?
Ja, ich würde sagen durchaus, dass das Sinn ergibt, aus vielleicht drei Gründen, wenn ich die nennen darf. Das erste, es wird trotzdem schmerzhaft sein, also selbst wenn ein Teil, wovon auszugehen ist, dieser fehlenden Einnahmen, die jetzt eben aus dem Westen nicht mehr fließen, kompensiert werden kann durch Export in andere Länder, wird es der russischen Wirtschaft immer noch schaden. Dann muss man natürlich die Ölsanktionen als Teil eines großen Ganzen sehen. Das ist eben ein weiterer Pfeil, wenn man so will, der auf die russische Wirtschaft abgeschossen wird, der eben weiter dazu beiträgt, die russische Wirtschaft zu schwächen. Und dritter Punkt, man muss eben auch einfach überlegen, rein moralisch gesehen, will man jetzt irgendwie viele, viele Milliarden Euro regelmäßig an Russland überweisen in dieser Situation. Und das ist natürlich auch etwas, was man sich schon überlegen muss, ob man das vermitteln kann, dass man hier weiterhin diese Beziehung aufrechterhält, wenn es denn nicht notwendig ist.
Auch wenn ein Ölembargo erst mittelfristig auf Russland wirkt, richtig ist es trotzdem, sagt Professor Alexander Sandkamp vom IFW. Eigentlich fällt der Blick auf das laufende Jahr bei Bosch erstaunlich positiv aus. Schon im ersten Quartal stand beim weltgrößten Autozulieferer ein Umsatzplus von 5,2%. Und das Unternehmen geht davon aus, dass die Prognose für das Gesamtjahr Umsatz plus 6% übertroffen werden könnte. Jetzt kommt natürlich ein Aber. Auch Bosch hat mit vielen Problemen, vor allem aber mit steigenden Materialkosten zu kämpfen. Wie der Konzern damit umgeht und in welche Technologien in Zukunft mehr investiert werden soll, weiß mein Kollege Christoph Geismayer, der heute bei der Jahresbilanz zugehört hat.
Sie ächzen und stöhnen, die Autozulieferer. Ob klein oder groß, die drastischen Kostensteigerungen, vor allem bei Rohstoffen, setzen sie massiv unter Druck. Einige haben sich deshalb bereits öffentlich an ihre Kunden, die Autobauer, gewandt und um Unterstützung gebeten. Bosch als Nummer eins der Branche hat sich heute nun zu dem Problem geäußert. Der Chef der Bosch Autosparte, Markus Hein.
Auch Bosch wird die nochmals erheblich gestiegenen Rohstoff-, Halbleiter- und Logistikkosten an seine Kunden weitergeben müssen. Nur dann können wir unser Zuliefergeschäft für die Automobilindustrie weiterhin profitabel betreiben.
Alleine der Stahlpreis, so Bosch, habe sich seit 2020 verdreifacht. Die Forderung an die Autobauer, sich daran zu beteiligen, erscheint nachvollziehbar. Allerdings ist die Beziehung zwischen Autobauern und Zulieferern ultrahart. Hier wird um jeden Cent gefeilscht. Dabei hätten die Autobauer Spielraum. Sie fahren aktuell durch ihre Modellpolitik hohe Gewinne ein und erhöhen auch noch die Preise für die Autokäufer. E-Autos, so sagt Bosch, hätten sich beispielsweise alleine in den vergangenen beiden Monaten um 8% verteuert. Bislang sehen die Zulieferer davon kaum etwas. Dabei kämpfen alle mit höheren Kosten. Nochmals Markus Hein.
Das betrifft die ganze Branche. Die Größenordnungen sind halt in einer Weise, die man mit den normalen Bordmitteln von Rationalisierungsbemühungen und Ähnlichem nicht kompensieren kann.
Bosch verhandelt bereits mit seinen Kunden, den Autobauern, über eine Beteiligung an den stark gestiegenen Kosten. Wie es dabei steht oder was man an Entgegenkommen erwartet, dazu gibt sich Markus Hein allerdings zugeknüpft.
Die Gespräche laufen und wir sind zuversichtlich, dass wir da entsprechend Vereinbarungen mit der Kundenseite erzielen werden.
So bleibt für Bosch zu hoffen, dass man in den Verhandlungen viel erreicht, damit die wichtige Autosparte in diesem Jahr weiter Gewinn macht. Unterdessen macht sich Bosch vom Auto unabhängiger. Der Konzern verkündete heute, in die Produktion von Komponenten für die Wasserstoffproduktion einzusteigen. Bosch investiert in den neuen Bereich bis Ende des Jahrzehnts 500 Millionen Euro. Dabei profitiert der Elektronikkonzern bei diesem Vorhaben von seinen Erfahrungen bei der Produktion von Brennstoffzellen. Christoph Geismayer, SWR Wirtschaftsredaktion.
Einige Dinge, die zur Corona-Hochzeit, zum Beispiel in einem der Lockdowns, passiert sind, werden jetzt gerichtlich aufgearbeitet. Zum Beispiel die Frage, wenn mein Fitnessstudio im Lockdown schließen muss, darf es weiter Beiträge einziehen. Das hat heute höchstrichterlich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden.
Von Mitte März bis Anfang Juni 2020 war das Fitnessstudio geschlossen, wegen Corona. Trotzdem zog es jeden Monat vom Kunden weiter den Mitgliedsbeitrag von knapp 30 Euro ein. Das gefiel dem Kunden nicht. Er kündigte, wollte aus seinem Vertrag insgesamt aussteigen und das Geld für die 3 Monate auch zurückhaben. Zumindest einen Wertgutschein. Das Studio zahlte aber nicht, bot nur eine Gutschrift über Trainingszeit an, wollte also schlicht die Vertragslaufzeit verlängern. Der Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Zivilgericht, hat jetzt entschieden, so geht es nicht. Das Fitnessstudio muss die 3 Monatsbeiträge an den Kunden zurücküberweisen oder einen echten Wertgutschein ausstellen. Es kann sich nicht auf eine Störung der Geschäftsgrundlage berufen und den Vertrag verlängern, um die Sache auszugleichen. Damit hat der BGH zum ersten Mal entschieden, was für Fitnessstudios im Lockdown gilt. Gigi Deppe, Karlsruhe.
Vor einem Zinsentscheid warten Anleger in aller Regel ab und so ist das auch heute, denn am Abend nach Börsenschluss gibt die amerikanische Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt.
Es wird damit gerechnet, dass sie den Leitzins in einem großen Schritt um 0,5 Prozentpunkte anheben wird, um der hohen Inflation im Land Einhalt zu gebieten. Es ist eine Gratwanderung. Die US-Notenbank kann Maßnahmen ergreifen, um die Inflation einzudämmen und dabei in Kauf nehmen, dass sich das negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken wird. Oder aber sie greift nicht ein. Das Problem dabei? Galoppieren die Preise immer weiter davon, beeinträchtigt auch das die wirtschaftliche Entwicklung im Land. Hier in Deutschland haben sich viele Unternehmen in die Geschäftsbücher schauen lassen. Beeinträchtigungen durch Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie oder Lieferengpässe hin oder her. Die Bilanzen sind zum Teil sehr gut ausgefallen. Der VW-Konzern beispielsweise macht gute Geschäfte, vor allem mit den profitablen Oberklasse-Marken. Zu Jahresbeginn haben die Wolfsburger fast doppelt so viel verdient wie Anfang 2021. Auch der Modekonzern Hugo Boss ist mit deutlichen Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Claudia Behrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Zum Handelsschluss hat der DAX doch noch ein bisschen verloren, minus 0,5%, 13.970 Punkte.